ARD.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Ja, willkommen im Radsportjahr 2026. Das Jahr ist ja gefühlt schon irgendwie 3 Monate alt. Es ist viel passiert. Flo war schon bei der Handball-EM, Holger ist gerade bei Olympia. Wir stecken alle in großen Projekten. Aber wir haben gemeinsam die Begeisterung für den Radsport und das werdet ihr uns auch in diesem Jahr anmerken, anhören. Ich kann schon mal ankündigen, wir haben Großes vor mit euch gemeinsam zu gegebener Zeit mehr dazu. Ihr hört uns natürlich in der ARD-Audiothek. Und in dieser Folge sprechen wir über Themen, die uns und euch beschäftigen. Ich habe tatsächlich in den vergangenen Tagen bei Insta viele Nachrichten von euch bekommen. Ihr schreibt uns auch fleißig an tourfunk@sportschau.de. Vielen Dank dafür. Und wir sind in illustrer Runde zusammengeschaltet. Florian Nass, unser Fernsehkommentator. Hallo Flo.
Moin.
Und Holger Gersker, unser Radioreporter, ich habe es eben schon angedeutet, ist gedanklich gerade viel auf Eis und Schnee unterwegs, berichtet von den Olympischen Winterspielen. Buongiorno, Holger.
Buongiorno.
Ja, ich, wenn ich rausgucke, ich habe hier bestenfalls Schnee im Matsch in Bremen. Ich sitze in meinem Live-Studio. Grüße euch von hier. Holger, Stichwort Olympia. Könnte es sein, dass das die erstmal letzten Olympischen Winterspiele ohne Radsport sind?
Ja, so der Plan von zweien, die IOC-Präsident werden wollten im vergangenen Jahr, nämlich vom Präsident des Radsport-Weltverbandes, dem Franzosen Lapatien, und seinem Kompagnon, der für die Leichtathletik zuständig ist, Sebastian Coe. Die haben sich zusammengefunden und haben den Antrag gestellt, Crossrennen zu veranstalten, und zwar auf dem Rad und auf derselben Strecke auch Crossrennen leichtathletischer Natur, also Laufen. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil wenn man sich zuletzt die Cross-WM angeschaut hat, das IOC legt ja sehr viel Wert darauf, dass ganz, ganz viele Länder auf der Welt diesen Sport betreiben und auch Chancen haben, aufs Podium zu kommen. Es ist, wenn man es genau nimmt, ist es ein Sport, der in zwei Ländern ernsthaft betrieben wird. Und dann gibt es noch ein paar, die ab und zu mal in die ersten Plätze fahren können. Das ist anders als in der Leichtathletik. Und deswegen bin ich da sehr skeptisch. Andererseits, Lapatien hat gute Drähte. Und es gibt ja ein paar traditionelle Sportarten, die rausfliegen sollen, wie die nordische Kombination beispielsweise. Und dann wäre natürlich Platz frei und die Franzosen als Gastgeber haben natürlich ihr Faible für Radsport und so ganz ausgeschlossen ist es nicht, aber es wäre, glaube ich, auch nicht sonderlich gerecht, den Crosssport im Radsport ins Olympiaprogramm zu hieven.
Ja, ein Argument ist ja auch, dass es ja funktioniert, also da sind ja Zehntausende an den Strecken, klar heißt der Gewinner gefühlt gerade immer Mathieu van der Poel, aber das ist ein hochattraktiver Sport offensichtlich. Und das IOC braucht ja auch solche Highlights, da sind Sponsoren abgesprungen. Also das ist ja zumindest ein Argument derjenigen, die das befürworten, ne?
Ja, definitiv. Und es ist aber leider so, dass im Winter es anders als im Sommer ist, wo der Gastgeber sich ja eine Handvoll Sportarten wünschen darf. Also jetzt für Los Angeles haben ja die US-Amerikaner dann Cricket gewählt, Lacrosse, Flag Football und Coastal Rowing beispielsweise. Ich habe jetzt noch eine vergessen. Softball war die
fünfte. Frauen,
im Winter gibt's sowas nicht. Also die Franzosen dürften jetzt nicht, wünsch dir was und wir machen jetzt irgendwas mit Radsport. Das ist im Winter leider noch nicht vorgesehen.
Flo, wir haben viele Zuschriften bekommen, kommen wir immer wieder. Mach doch mal was über Crossrennen, weil das ist natürlich tatsächlich sehr spektakulär und ja auch mehr als ein Lückenfüller, sage ich mal, im Winter irgendwie als Radsportfan dran zu bleiben. Wie sehr kannst du dich daran begeistern?
Ich kann mir das gut vorstellen. Also Cross ist Wintersport. Das muss man klar sagen. Ich habe das selbst in meiner Heimatstadt Frankfurt früher erlebt, am Bornheimer Hang. Da wurden mir sogar Weltcuprennen ausgetragen. Ich kann mir das gut vorstellen. Mathieu van der Poel würde bestimmt kommen, ja. Und im Sommer gehört es eigentlich nicht rein. Und irgendwie ist das ja auch belegt durch Mountainbike. Ja, da sehen wir natürlich auch ähnliche Kandidaten. Und die Diskussion kann man ja sogar weiterführen. In meiner anderen Lieblingssportart Handball wurde ja auch schon darüber diskutiert, das möglicherweise in die Winterspiele zu integrieren, eben weil es ein Wintersport ist. Weltmeisterschaften, Europameisterschaften werden immer im Januar ausgetragen. Und beim Crosssport, um darauf zurückzukommen, es ist natürlich schon populär. Holger hat es richtigerweise gesagt. Es sind zwei Länder, in denen das die Massen anzieht. Aber wenn man so sieht, Gravel und Cross, das ist ja ein Massenphänomen. Von daher würde es durchaus passen.
Ja, Und es ist natürlich eine Grundsatzentscheidung, weil bisher heißt es natürlich, also nachvollziehbarerweise, Olympische Winterspiele, da muss es Eis und Schnee geben. Es ist natürlich eine Grundsatzfrage, die Christy Coventry, die neue IOC-Präsidentin, dann auch beantworten muss. Aber wir behalten das natürlich für euch im Blick. Ich glaube, es soll jetzt auch relativ zeitnah, Holger, du weißt es am besten, glaube ich, auch eine Entscheidung geben, ne?
Ja, im Mai und Juni wird das Programm festgelegt für 2030. Die Winterspiele dann mit den Eissportarten in Nizza und mit den Schneesportarten dort, wo eigentlich wir zu Hause sind. Also ja. Da waren wir überall schon. Courchevel sind wir, ja. Hansen, La Plagne, ist das Rodeln und Isola 2000, die Snowboard- und Freestyle-Wettbewerbe. Also kennen wir alles gut.
Sehen wir regelmäßig. Dann lass uns doch mal über den Straßenradsport sprechen. Wie sind so eure ersten Eindrücke vom Straßenradsportjahr 2026? Ich nehme mal so zwei Stichworte. Evenepoel, Lipowitz, das scheint schon ganz gut zu funktionieren.
Das kann man wohl sagen. Also allein schon, mach du, Holger.
Nee, ich bin immer schnell auf Modus so ein bisschen gefangen gewesen in den letzten Tagen, deswegen lass ich dir gerne den Vortritt.
Ja, ich war natürlich im Handballmodus drin, aber ich habe natürlich auch die Ergebnislisten mir angeschaut. Und wenn Red Bull Bora-Hansgrohe Stand Sonntag bei 8 Saisonsiegen steht, vor UAE, dann zeigt das schon, da entsteht was Neues, eine neue Dominanz an der Spitze. Ich glaube, Quickstep steht bei null. Das ist eher unüblich. Also da hat sich eine Menge getan. Evenepoel hat einen Raketenstart hingelegt. Lipowitz hätte das vielleicht genauso gemacht, wenn er nicht krank geworden wäre. Also schon sehr, sehr interessant mit dem Blick auf Red Bull Bora-Hansgrohe.
Ja, also es wirkt fast schon auf Außenstehende wie ein Balzen um die Kapitänsrolle bei der Tour de France. Ist es natürlich nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Es ist auch klar, dass das erste große Saisonziel von Remco Evenepoel einfach 2 Monate früher liegt. Mit beispielsweise Bastoni Lüttich und damit muss er natürlich auch früher in Form sein als vorher in Lipowitz, aber es ist schon interessant, wie anders diese Mannschaft in die neue Saison gefunden hat, wie lange sie gebraucht haben, um auf die Anzahl von Saisonsiegen im vergangenen Jahr zu kommen und wie schnell das jetzt alles so geht. Da merkt man jetzt nicht nur diesen Push durch diesen neuen Star, sondern natürlich, die haben sich gefunden. Ich glaube, die Mannschaft wird deutlich besser performen, auf die Breite gesehen in den Rennen, auch schon im Frühjahr bei kleinen Rundfahrten, als sie das noch im vergangenen Jahr getan haben, als der Sponsor neu war, als das Trainingsumfeld neu war, mit allem, was da aus Salzburg an Einfluss kam. Das merkt man tatsächlich. Das ist das eine Thema. Das andere Thema aus den ersten Wochen, was mich so ein bisschen umtreibt, dass ich fürchte, dass dieses Australien-Ding immer auf töneren Füßen steht. Ich war oft genug da im Januar, aber was sich in diesem Jahr da abgespielt hat, das ist nicht mehr gesund, weil die Temperaturen wirklich, wirklich schlimm waren mit Rennen bei über 40 Grad, die zum Teil verkürzt werden mussten, wo auch der sportliche Wert dieser Rundfahrt extrem verloren hat, wenn man die einzige sicherlich die Entscheidung gebracht hätte, dann rausnehmen muss aufgrund von Waldbrandgefahr. Dass auch unter diesen Bedingungen im Januar die Europäer ganz offensichtlich Konzentrationsprobleme dann irgendwann mal hatten, ganz logisch. Es gab unglaublich viele Stürze, zum Teil durch Kängurus hervorgerufen, die auch bei dieser Hitze natürlich ihre Probleme haben, wenn da plötzlich Helikopter über die Gegend donnern das Ganze. Man hat ja immer schon mal versucht, das in den März zu legen, aber das war kein guter Einstieg in die Saison, was sich da abgespielt hat in Down Under und um Adelaide.
Ja, andererseits ist natürlich, also UCI hat natürlich auch so die Globalisierung im Blick und jetzt zu sagen, wir machen da einen Schritt zurück, wäre natürlich wahrscheinlich auch strategisch nicht das Sinnvollste, oder?
Ja, sie wollen das auch. Nur jedes Jahr ist ja natürlich auch anders von der Temperatur her. Aber es ist auch so, dass die Qualität des Teilnehmerfeldes auch von Jahr zu Jahr ein bisschen nachlässt. Also ganz großen Stars sind längst nicht mehr da, die Zeiten. Also ich weiß ja, dass Peter Sagan da jedes Jahr gefahren ist und so weiter. Jetzt Jay Vine war der dominante Mann, aber das ist ein Australier. Der hat einen Heimvorteil und das ist der Vorteil von UAE. Ansonsten auch die Reihe der Sprinter. Normalerweise war das immer eine offene Sprinter-Weltmeisterschaft. Kittel, Greipel, davor Erik Zabe, die sind alle da unten gefahren. Natürlich waren auch die unsrigen da, aber von den Weltklasse-Sprintern war da auch keiner. Und deswegen, natürlich ist das in Australien auch die Ferienzeit und für Adelaide ist das ein großes Event. Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, es funktioniert zu dieser Jahreszeit nicht. Es gibt ja die Idee oder die offen vorgetragene Idee, dass im Mai, wo früher die Kalifornien-Rundfahrt stattgefunden hat, dass das ein Termin wäre, parallel zum Giro, wo jetzt nicht so viele große oder andere Rennen sind in Europa, dass man im Mai nach Australien geht, nach Südaustralien, dann hätte man perfektes Wetter. Aber es ist natürlich dann auch mit der Fliegerei verbunden. So ist das für viele natürlich ein guter Trainingstrip. Aber die Trainingsbedingungen, die mal als optimal beschrieben waren, sind es denn eben auch zunehmend seltener, weil das Wetter immer extremer wird im Januar, da im Hochsommer in Australien.
Flo, ich würde gerne mal zurückkommen auf Red Bull, auf Lipovic, auf Evenepoel, der ja schon in wirklich ganz starker Frühform ist. Inwieweit ist das Kalkül auch von dieser Mannschaft, so viel Gewicht auch auf diese ersten Rennen zu legen, um eben diese Saisonsiege schon einzufahren? Um vielleicht auch so ein bisschen, also erstens vielleicht die Erwartungen auch zu erfüllen, die der neue Eigner da auch hat, aber andererseits eben auch vielleicht den Druck ein bisschen zu nehmen, was die nächsten Wochen angeht. Jetzt sind die Siege schon da, das kann natürlich auch gut tun für alle in der Mannschaft.
Also das wurde ja im Vorfeld auch von der Mannschaft kommuniziert, von ganz oben, vom Management. Ja, wir wollen die beste Mannschaft werden, wir wollen uns zeigen. Ich glaube nicht, dass das der Sponsorendruck ist, aber ich meine, die Mannschaft hat neue Mittel, neue Möglichkeiten. Sie hat ein unglaubliches Portfolio an Fahrern. Ich meine, wir reden natürlich gerne über Evenepoel und über Lipovic, aber wenn wir sehen jetzt gerade der junge Pellizzari, wie der da auch performt, ja, da mitfährt, Emil Herzog und so weiter. Also das ist ja Wahnsinn, was diese Mannschaft im Angebot hat. Ich finde das schon ein enormes Statement. Ich habe immer so ein bisschen meine Probleme mit großer Dominanz von einzelnen Mannschaften. Und Red Bull Bora-Hansgrohe gehört ohne Frage dazu. Es darf nicht eine gewisse Langeweile dadurch entstehen. Klar, wir sind ganz am Anfang. Ja, das kann ja auch mal in ein Tal hineingehen. Ich hoffe nicht, dass diese Saison so weiterläuft, dass zwei, maximal drei Mannschaften, da das alles unter sich aufteilen. Das fände ich schade für die Breite des Radsports, aber auf jeden Fall erstmal muss man sportlich anerkennen, diese Mannschaft ist sehr erfolgreich, sie ist sehr gut besetzt personell und sie löst von Beginn an alles ein.
Ich finde, Flo, immer schon mal gut, dass eine wenigstens UAE herausfordert. Also besser, das sind zwei oder drei. Ich gehe mal davon aus, dass FISMA natürlich auch noch dazu kommt in gewisser Weise und immer noch besser als das, was am Ende der vergangenen Saison mit so einer One-Team-Show war. Deswegen, man kann auch das Gute, glaube ich, drin lesen, dass zumindest Red Bull UAE mal auf den Zahn fühlt. Das wäre schon ganz gut auch für die Rundfahrten.
Wir haben mal Tadej Pogacar. Wir waren im Winter fleißig unterwegs, haben viele Fahrer getroffen, unter anderem auch Tadej Pogacar. Und der wurde auch angesprochen auf die neue Konkurrenz, also Red Bull mit einer starken Mannschaft, Evenepoel, Lipovic, ob das vielleicht fordern würde. Und da war Pogacar, ja, ich sag mal, eher wenig beeindruckt.
I mean, I would not say afraid, because every year at the Tour is the best level of competition. Everybody is always 100% ready for the Tour. Every single team send the best squad there. So, yeah, you always know there's always going to be the best guys in the Tour and you always need to be ready for everybody.
Also kurz zusammengefasst, so ja, herausfordernd ist es immer, weil alle um den Sieg mitfahren, aber er sieht jetzt keine große neue Gefahr. Letztlich kann man das natürlich auch nachvollziehen, der Mann hat viermal die Tour gewonnen und weiß auch, wenn er in Topform ist, wird er schwierig zu besiegen sein, aber das ist schon auch durchaus selbstbewusst, Holger.
Ja, kann er ja auch, ne? Kann er sein für den Moment, so wie das im vergangenen Jahr aussah, so wie sie auch jüngere Fahrer verpflichtet haben. Er weiß selbst, Isaac Del Toro ist als neuer Helfer sozusagen eingeplant für die Tour de France. Besser kann man es nicht haben. Da ist dann auch so ein Duo Evenepoel-Lipovic aus der UAE-Sicht durchaus selbstbewusst nach dem Motto, die sollen erstmal kommen. Bisher habe ich am Berg immer alles noch im Griff gehabt und das gehört ja auch ein bisschen zum Spiel, dass das UAE mit dem Selbstbewusstsein von fast 100 Saisonsiegen und vor allem auch er, dass er fast alles, was er gewinnen wollte, seine Ausnahmen, die beiden Rennen im Frühjahr, Roubaix und Mailand Sanremo, auch dann gewonnen hat. Damit dann würde ich auch allen anderen erstmal sagen, oh ja, die sollen erstmal einmal zeigen, was sie drauf haben. Das gehört zum Spiel.
Ja, wir hören auch gleich Jonas Vingegaard dazu, den haben wir nämlich auch gefragt. Wir haben aber auch mit Florian Lipowitz gesprochen, der nochmal einordnet, was diese Doppelspitze für die Tour eigentlich bedeutet.
Also Remco hat ja gezeigt in den letzten Jahren, dass er ja ganz vorne mitfahren kann. Und ich denke, wir können uns da die Rolle auch gut aufteilen. Und ja, insgesamt werden wir, denke ich, ein super starkes Team sein bei der Tour. Und vielleicht können wir auch die ja das Rennen ein bisschen anders gestalten wie die anderen Teams. Und genau, ich freue mich auf jeden Fall auf den Weg und ich denke, dass es eine sehr gute Entscheidung ist.
Flo, diese Doppelspitze bei Red Bull, ist das, wie schätzt du das ein? Also sind die beiden so stark, dass sie so den enormen Druck ausüben könnten, wenn sie in Topform sind?
Absolut. Und ich fand eben interessant in seiner Aussage, anders gestalten. Da bin ich neugierig. Ja, wie sieht das aus? Wie geht man taktisch das Rennen an, um den Meister zu stürzen? Das finde ich spannend.
Wie müssten Sie das angehen?
Gegenseitiges, wechselseitiges Attackieren. Natürlich muss man wissen, wer ist denn eigentlich der Bessere? Das wird man in der ersten Woche ja schon rausfinden können. Wir fahren ja dann schon in die Pyrenäen sehr früh. Also da wird man schon Hinweise bekommen, gleich am ersten Tag. Gibt es ja vielleicht auch minimale Abstände. Aber als Herausforderer ist das schon eine gute taktische Marschrichtung.
Ja, bin gespannt, ob das dann dahin führt, dass Red Bull auch wirklich die Initiative ergreift. Das heißt, die vergangenen Jahre liefen ja im Prinzip ähnlich ab, egal ob es jetzt in Gelb und Schwarz war, also wissen wir, oder ob es jetzt zuletzt die Mannschaft von Tadej Pogacar war. Am Berg wurde das Tempo hochgehalten und irgendwann fuhr der Dominator dann allen davon. Und da ist eben die Frage, ob man das irgendwo durchkreuzen kann mit frühen wechselseitigen Attacken. Dann muss man gucken, dann ist es darf man gespannt sein, mit wem dann nur Del Toro mitgeht und mit wem Tadej Pogacar theoretisch mitginge. Wenn Evenepoel und Lipowitz gegenseitig angreifen, dann braucht man aber auch eine andere Mannschaft von der Stärke her, als es im vergangenen Jahr der Fall war, die dieses Tempo auch durchaus mit mehreren Fahrern noch in der Lage ist, mitzugehen, weit im Rennen, um das Tempo entsprechend zu gestalten, dass man selbst attackieren kann. Aber das ist natürlich wahrscheinlich der Plan, in irgendeiner Form deutlich mehr zu den Aktiven zu gehören, als das einfach mitzufahren und zu versuchen, so lange wie möglich mitzuhalten. Das würde das Rennen natürlich extrem animieren und spannender machen, wenn wir da einen neuen Player bekommen.
Jonas Vingegaard hat viel Pech gehabt in den vergangenen Wochen mit Trainingssturz, Krankheit, hat seinen Plan jetzt so ein bisschen umgestellt, aber mit ihm haben wir auch über Florian Lipowitz gesprochen. Mal gucken, was er sagt.
I mean, of course, Florian is a very, very strong guy. He showed already last year that he's definitely a guy you have to look out for. Now, even with him and Remco, they have even a stronger team to fight for even the victory in the Tour. So obviously they will be a very strong and good competitor that we have to think about.
So, wir sind nun ein deutsches Medium. Natürlich fragen wir nach Lipowitz und nach dieser deutschen Mannschaft. Und Jonas Vingegaard weiß im Zweifel auch, was man dann in Deutschland hören will. Ja, natürlich ist das eine starke Mannschaft. Ist das reine Höflichkeit, Flo? Oder glaubst du, dass der Respekt wirklich größer geworden ist jetzt?
Das glaube ich schon. Also es gibt den Angriff auch auf ihn. Ja, wir reden nicht nur über Tadej Pogacar, wir reden vielleicht auch über Platz 2. Das finde ich schon interessant und das gehört sich auch so, dass er da respektvoll auf diese Mannschaft blickt und auf Florian Lipowitz und Evenepoel logischerweise. Nee, das ist sehr berechtigt, finde ich. Das ist keine Höflichkeit.
Ich finde, also interessant ist ja der Weg zur Tour, wie sie sich unterscheidet. Es ist wirklich ja komplett unterschiedlich. Jonas Vingegaard will den Giro vorher noch fahren und auch gewinnen. Das ist ja die Grand Tour, die ihm noch fehlt, die er noch nicht gewonnen hat. Tadej Pogacar hat natürlich im Frühjahr bei den Klassikern Großes vor. Roubaix, Sanremo, hat es eben schon erwähnt. Gehen wir vielleicht später auch nochmal drauf ein. Florian Lipowitz fährt zum Beispiel keine Dauphiné in diesem Jahr. Also auch da ein anderer Plan, andere Herangehensweise. Wie bewertet ihr das?
Ich finde es erstmal schade, dass er bei der Romandie-Rundfahrt offensichtlich starten will. Warum? Durchkreuzt die Pläne, in Frankfurt zu fahren am 1. Mai.
Ich war
besonders gut drauf, weil dieser Kurs in Frankfurt viel schwerer geworden ist. Das lässt ja die Option zu, dass man es auch im Solo gewinnt, dass Leute, die richtige Klassikerfahrer sind, dieses Ding gewinnen können. Deswegen habe ich da ein bisschen mit einer Träne drauf geschaut. Aber du hast natürlich recht, dass ansonsten sich vor allem das das Rennprogramm unterscheidet. Giro hast du angesprochen mit Vingegaard. Da bin ich mal gespannt, wie er dann da rauskommt. Das, so eine Doppelbelastung kennen wir, kann man lösen. Aber ob das ihn zu einem größeren Sieganwärter bei der Tour de France macht, habe ich so meine Zweifel.
Ja, Pogacar hat es geschafft, aber der hat beim Giro so locker gewonnen, dass man das streckenweise so als Trainingsausfahrten interpretieren konnte. Das wird nicht so leicht für Jonas Vingegaard, definitiv nicht. Und dann wird die Frage wirklich sein, wie man da regeneriert. Was jetzt so ein bisschen auffällt an diesem Rennprogrammen ist, dass sich immer mehr abzeichnet, dass es Spezialisten für Eintagesrennen gibt und Spezialisten für Rundfahrten unter De Pogacar, der beides beherrscht. Also sowohl Florian Lipowitz als auch Jonas Vingegaard scheuen nach wie vor diese Eintagesrennen. Bei Florian Lipowitz habe ich zumindest rausgehört und gelesen, dass zumindest die WM in Montreal nach Absprache mit dem deutschen Verband ein Thema für ihn sein soll. Das wird sich dann zeigen in der Praxis. Vingegaard hat das wieder weit von sich gewiesen, nachdem er das voriges Jahr bei der Europameisterschaft versucht hat. Und da ist dann eben so ein Remco Evenepoel, der bislang, mal abgesehen von diesem Vuelta-Sieg, eben seine großen Erfolge auch an einzelnen Tagen gefeiert hat. Das ist dann sogar der Androppel darin. Und so sucht halt irgendwo jeder sein Programm bei Florian Lipowitz. Ich bin mal sehr gespannt, weil es gibt noch einen kleinen Faktor, der sich unterscheidet zu den vergangenen Jahren, was die gesamte Vorbereitung angeht auf die Tour de France, wer das jetzt plant, dass die Tour de Suisse halbiert worden ist. Bisher war ja immer so die Wahl Dauphiné oder Tour de Suisse, und dann war die Tour de Suisse vielen ein bisschen zu schwer und Frankreich war dann eben oft schon im Terrain auch der Tour de France, und die Dauphiné-Rundfahrt, die jetzt auch gar nicht mehr so heißt, sondern etwas komplizierter. Jetzt ist die Tour de Suisse noch mehr oder minder 4,5 Tage, also ein kurzer Tag und 4 lange Tage und auch zeitlich ein bisschen anders als das, was vorher Dauphiné-Rundfahrt hieß. Deswegen glaube ich, dass einige sogar in die Schweiz gehen werden und dass die Rundfahrt in Frankreich als Vorbereitungsrennen Nummer 1, glaube ich, ein bisschen leiden wird drunter. Ich glaube, wir werden eher bei der Tour de Suisse die Kandidaten sehen in Richtung Tour. Ich glaube, auch Pogacar hat gesagt, dass er in der Schweiz fahren will. Das wird, glaube ich, so ein bisschen was verändern an den Wochen, die zur Tour de France hinführen.
Ja, und warum glaubt ihr, dass er dort starten will? Und interessant auch, wie die Tour de Suisse aufgebaut ist, ne? Richtig Start und Ziel immer im gleichen Ort. Die Deutschlandtour hat ja auch alles so ein bisschen verändert, dass sie auch zuschauerfreundlich ist. Das finde ich sehr spannend, diese Planung bei der Tour de Suisse insgesamt. Ja, das muss nicht unbedingt ein Rückschritt sein oder ein Nachteil sein.
Ja, und warum glaubt ihr, macht Vingegaard das mit dem Giro? Ist das eben dem Ehrgeiz geschuldet, dass er diese Rundfahrt noch gewinnen will, dass auch Visma sagt, wir wollen Grand Tour gewinnen und der Giro ist halt eine, die vielleicht leichter zu gewinnen ist als die Tour? Oder ist das einfach tatsächlich in der Art Vorbereitung oder mal ein anderer Weg, sich vorzubereiten auf den eigentlichen Saisonhöhepunkt, die Tour?
Also ich stecke jetzt in und dessen Gedankenwelt nicht drin, aber ich vermute tatsächlich Teil 1. Er hat die Tour gewonnen, er hat sie zweimal gewonnen, er hat die Vuelta im vergangenen Jahr gewonnen und jetzt fehlt noch der Giro. Und dann macht er das einfach mal. Und dann ist da ein Haken dran und ich glaube, jetzt alles auf die Tour zu legen und nochmal sich mehr zu konzentrieren mit der vagen Aussicht, diesen Slowenen zu schlagen, da haben sie sich, glaube ich, entschlossen zu sagen, wir versuchen mal, das über den Giro zu lösen, zumal möglicherweise ist es sogar für den Dänen machbar, dieser Spagat, das wird sich dann zeigen. Und ich glaube, dass tatsächlich der Ehrgeiz drin besteht, jetzt will ich auch noch diese Rundfahrt gewinnen, der Giro. Da muss man auch immer gucken, in anderen Radsportländern, also Länder, die den Radsport noch ein bisschen mehr lieben als die Deutschen, hat der Giro auch einen anderen Klang und Namen und einen anderen Stellenwert. In Deutschland zählt ja gefühlt nur die Tour. Das ist natürlich in Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Italien sowieso und in Spanien einen Tick anders. Also da ist so ein Giro-Gesamtsieg schon sehr, sehr viel wert.
Dann kommen wir mal zu meinem Lieblingsteil dieser Folge. Ich habe euch vorher geschrieben, jeder soll mal bitte eine These, vielleicht auch eine steile These für das Radsportjahr 2026 mitbringen. Und ich schließe mal gleich an. Ich glaube, dass in diesem Jahr die beiden Großen, also Pogacar und Vingegaard, ganz große Lücken schließen werden. Ich glaube, dass Vingegaard den Giro gewinnen wird. Und ich glaube, dass Pogacar sowohl Sanremo als auch Robert gewinnen wird, dann sind die beiden Monumente, die ihm noch fehlen. Und er hat ja sogar gesagt, ob man ihm das jetzt glaubt oder nicht, das ist ihm wichtiger als der 5. Toursieg. Ich bin nicht ganz sicher, ob er das wirklich so meint, weil in den erlauchten Kreisen derer vorzustoßen, die Tour 5-mal gewonnen hat, ist sicherlich auch eine sehr große Ehre. Aber also wenn du sich das aussuchen, du war die Frage, wenn du es aussuchen kannst, fünfter Toursieg oder du gewinnst dann Remo und Roubaix, dann würde er die Klassikersiege nehmen. Und ich glaube, das wird ihm in diesem Jahr gelingen. Da werden zwei große Lücken geschlossen in den Siegerlisten dieser beiden großen Rundfahrer und großen Radsportler. Das ist meine These für dieses Jahr. Jetzt dürft.
Da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, dass er viel gelernt haben wird. Ich schaue speziell auf Paris-Roubaix, ja, den Sturz. Es ist ja eine Erfahrungswerte, die du einsammelst, ja, bei diesem Rennen. Aus Fehlern zu lernen. Die Tour gewinnt er aus meiner Sicht sowieso noch 5-mal, 6-mal, keine Ahnung. Aber Paris-Roubaix, da brauchst du ganz viel. Auch Glück. Und du brauchst einen Erfahrungsschatz. Die Leute, die das gewonnen haben, schau auf John Degenkolb, die haben sich so langsam nach oben dran gearbeitet. Das ist das große Ziel. Ich würde sogar Paris-Roubaix noch vor Mailand San Remo sehen, bei Pogacar, aber bei der These gehe ich mit. Ich blicke thesenmäßig auf die Deutschen und sage, wir werden in diesem Jahr sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern einen deutschen Tour de France-Etappensieg sehen. Da bin ich mir sicher. Lege mich aber nicht auf Namen fest, was schon schwer ist. Aber ich glaube, wir sind auch reif dafür, oder die Athletinnen und Athleten sind reif dafür. Und ich finde auch, unsere Radsportzuschauer haben das verdient. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren im deutschen Radsport, an Interesse auch wieder. Das wäre toll. Das wäre irgendwie mal so eine Kerze auf der Torte. Das fände ich toll.
Ja. Voll, würde uns, glaube ich, alle sehr freuen.
Deutschen Teams beim Mannschaftszeitfahren, würde da schon der Haken dran sein?
Nee.
Oh ja, du hast recht, ja.
Ja.
Wäre einfach.
Aber das zählt nicht, finde ich.
Nee.
Ja. Also ich bin bei euren Thesen, ich will jetzt keine Gegenargumente. Ich glaube tatsächlich, Moritz, bei Pogacar, dass man zwischen Mailand und Remo und Roubaix trennen muss. Ich glaube, ja. kann man wirklich gut planen.
Und ist auch einfach, also fast einfacher, also es klingt so komisch, aber als so ein Fahrer wie Pogacar eigentlich einfacher.
Ja, es ist am Ende, Mailand San Remo weiß man nie, wer da noch im Hinterhand bleibt und einem dann niedergesprintet. In Roubaix hat man die Möglichkeit, auch alleine irgendwas zu gestalten. Und deswegen, also Mailand San Remo zu gewinnen, wird für Tadej Pogacar eine echte Herausforderung. Roubaix wird einfach nur spannend. Da gibt's nun maximal eine Handvoll Fahrer, die ihm das Wasser reichen können diesbezüglich. Bei den Deutschen, bei den Frauen bin ich mir auch fast sicher, dass das mal wieder gelingen müsste. Bei den Männern habe ich immer das Gefühl, sie sind alle, die großen Deutschen, Nils Polit und Co., so sehr in taktische Aufgaben verwickelt. Sprinter haben momentan, aktuell zumindest voriges Jahr, nicht das Niveau gehabt, um wirklich Siegfahrer zu sein bei dieser gewaltigen Konkurrenz. Und dann bleiben immer nicht so super viele Etappen. Es ist sicherlich zu hoffen und zu wünschen. Volan Lipovic hat ja auch mal vor, einfach ein Radrennen zu gewinnen. So toll der dritte Platz war, aber einmal als Erster den Zielstrich kreuzen, ist natürlich auch was Schickes. Und jetzt habe ich lange drüber nachgedacht, was jetzt so meine These ist. Ich stelle es einfach mal in den Raum, auch wenn das vielleicht jetzt einer sagt, aber hä, ist das denn möglich und kann das überhaupt sein? Ich glaube, dass Florian Lipowitz die Spanien-Rundfahrt gewinnt.
Hä? Ist das denn möglich? Kann das denn überhaupt sein? Warum glaubst du das?
Ja, weil letztlich die Spanien-Rundfahrt ja offen gelassen wurde von allen. Weil letztlich es den Plan gibt, von Lipowitz bei den Weltmeisterschaften zu starten. Und der braucht ja entsprechendes Vorbereitungsrennen. Das könnte die Spanien-Rundfahrt sein. Und der ist im vergangenen Jahr der drittbeste Rundfahrer der Welt gewesen. Und die beiden, die vor ihm lagen, starten da möglicherweise nicht. Also Vingegaard auf keinen Fall, durch Giro Tour. Pogacar möglicherweise auch nicht. Und dann könnte er das Ding gewinnen.
Wobei ja Pogacar den Vuelta-Sieg auch noch nicht hat. Aber es muss ja nicht dieses Jahr sein. Flo, ich würde noch mal ganz kurz auf deine These zurückkommen. Du legst dich logischerweise nicht auf Namen fest, wie auch. Aber Holger hat ja schon angedeutet, im Sprint wird es wahrscheinlich schwierig. Es blieben natürlich welche, die jetzt vielleicht in den letzten 2-3 Jahren nicht so oft in Erscheinung getreten sind, die aber in Topform natürlich was reißen könnten. Lennart Kemner, Maximilian Schachmann, wenn sie dann die Freiheiten, also wenn sie dabei sind und wenn sie die Freiheiten von ihrem Team bekommen. Also es würde eher in die Richtung gehen, auch als, also jetzt um bei den Männern zu gucken, als im Sprint, ne?
Ja, genau. Klar, wir brauchen besondere Konstellationen, vielleicht auch manchmal eine Zufälligkeit. Und wir wissen selbst, wie schwer das ist, sich in einer Spitzengruppe festzusetzen. Die muss durchkommen. Wir haben das ja mal erlebt bei Nils Bullitt. Das war so ein Tag, da hat alles gepasst damals, ja, mit seinem Etappensieg. Da muss eine Menge stimmen. Aber wir haben so lange drauf gewartet. Vielleicht ist es auch die Sehnsucht, die mich antreibt, so eine These zu formulieren. Ich finde, die Zeit ist einfach reif. Es muss ja irgendwann mal sich wieder lösen, dieser Knoten. Und deshalb glaube ich, dass das dieses Jahr der Fall sein wird.
Wir legen das am Ende des Jahres mal wieder auf den Tisch und gucken, wer von uns recht hat. Vielleicht haben wir auch alle recht. Lass uns mal über den deutschen Radsport noch sprechen, über die Rennen in Deutschland. Wir haben uns vorher Gedanken gemacht, worüber wollen wir noch sprechen? Und wir haben ja auf dem Zettel auf jeden Fall noch, dass es, das haben wir ja oft schon thematisiert, schwierig ist für Rennen, nicht nur sich zu etablieren, sondern sie auch zu halten. Jetzt fällt mit dem Rennen in Stuttgart auch bei den Frauen wieder ein wichtiges Radrennen weg. Wo stehen wir da? Was sind die Probleme?
Also erstmal, ich finde das unglaublich bedauerlich. Ich habe nur was gelesen von 500.000 Euro, die dann fehlen. Ich weiß, die Kommunen stecken in einem großen Dilemma. Es muss Geld eingespart werden. Viel zu selten wird mir aber reflektiert, was bringt es einer Region, einer Stadt? Mal als Beispiel 2017, der Tourstart in Düsseldorf, sehr umstritten gewesen. Man hielt das auch für einen Alleingang des Oberbürgermeisters damals und hat die Kosten gesehen. Aber kaum einer hat mal formuliert, was bringt es einer solchen Stadt an Renommee, an Image? Was fließt rein? Hotels ausgebucht, Restaurants und so weiter. Mal abgesehen von dem Image, das transportiert wird, weil der Name Düsseldorf oder Stuttgart oder Thüringen transportiert wird. Und das kommt mir einfach viel zu kurz in dieser Berechnung. Da wird eine Zahl gesagt oder genannt, das kostet uns das und den streichen wir weg, diesen Posten. Zum Glück gibt es aber in Deutschland auch Dinge, die uns Mut machen. Sauerland beispielsweise, ja, Sauerland-Rundfahrt. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, die Idee, mal die Weltmeisterschaften wieder nach Deutschland zu holen, eben ins Sauerland. Nach 2030, dauert noch ein bisschen, habe mich ein bisschen kundgemacht bei Jörg Schärf, der ja da intensiv damit betraut ist. Es ist ein Anfang und das Sportland NRW unterstützt das, auch mit Geld, ja, und sieht, da bleibt was hängen in unserem Land. Und das ist für mich ein Mutmacher, aber ich finde es sehr bedauerlich, ausgerechnet bei den Frauen, dass der Rotstift da angesetzt wird, zumal diese Veranstaltung sich aus meiner Sicht schnell etabliert hat.
Ja, das kommt ja momentan aus Thüringen auch so der Hinweis, dass die wieder mit einem Eintagesrennen beginnen wollen bei den Frauen, um dann 28, glaube ich, wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren. Das ist natürlich alles lange hin und wir wissen es alle aus der Vergangenheit, wenn so ein Rennen erstmal tot ist in Anführung, Ausnahme Deutschland-Tour, kommt es auch nicht wieder. Ich weiß, die Bayern-Rundfahrt, die es ja noch lange gab, auch nach diesen großen Dopingskandalen im deutschen Radsport, wir setzen mal aus und dann wird das schon wieder. Natürlich wird es nicht wieder. Und niemand oder keiner konnte eine der Rundfahrten, die es alle gab in den Nullerjahren noch, ob Niedersachsen-Rundfahrt, Regio-Tour, Sachsen-Tour, ich muss sie gar nicht alle erwähnen, Hessen-Rundfahrt natürlich auch, wiederbeleben. Und deswegen ist es eben auch mit diesen Dingen kritisch und Weltmeisterschaft wäre natürlich ein schönes Leuchtturmprojekt. Da habe ich aber jetzt auch gezuckt, dass der Weltradsportverband beschlossen hat, die Lizenzgebühren für eine Straßenrad-WM nochmal zu erhöhen, allein um sich zu bewerben. Das sind Millionenbeiträge fällig. Boah, da bin ich auch sehr, sehr skeptisch. Bis 31 sind die vergeben, 32 ist das nächste, was offen wäre und ich fürchte fast, das wird für Deutschland auch zunehmend schwer machbar und ja, Rennen vor der Haustür, wo jeder mal mittun kann, hingehen kann, Kids an der Straße gehen können, sind halt super wichtig und so richtige Turnaround ist halt nicht gekommen in den letzten Jahren.
Aber, also Flo hat es ja angedeutet, Sauerland, NRW, da ist ja viel passiert in den letzten Jahren. Also da scheint es ja Leute zu geben, die es auch ernst meinen und die im Zweifel auch dann das Risiko nicht scheuen, sowas mal zu intensivieren. Ne? Wie ist so dein Eindruck da, Flo?
Ja, es fängt klein an. Ne? Sie wollten ja gern mit 2.1 einsteigen. Da hätte man auch ein paar Stars bekommen. Es beginnt klein. 2.2 ist einfach so der Weg des Weltradsportverbandes UCI. Fangt mal klein an und empfehlt euch. Ich bin da ganz gute Hoffnung. Da werden Development-Teams an den Start gehen. Es ist ein Anfang. Und letztendlich funktioniert es dann auch, wie bei der Deutschland-Tour oder auch in Hamburg oder in Frankfurt, dann auch mit der Einbindung von Velotour, also Jedermann, Jeder-Frau-Rennen. Ja, es ist ein Massenevent und das muss man zusammen sehen. Es ist ein erster Schritt. Ja, und Holger sagt es in der Tat, das ist übrigens auch ein Problem der deutschen Meisterschaften, jeder hält da irgendwie die Hand auf und will dann noch Cash haben. Das ist natürlich ein Riesenproblem, wenn du erstmal an den großen Verband erstmal was abdrücken musst, anstatt Dankbarkeit zu erfahren, dass du es überhaupt ausrichtest.
Du kannst sagen, das ist ja gerade bei der Deutschen Meisterschaft, da muss ja German Cycling inzwischen dankbar sein für jede Stadt, jede Kommune, jeden Landkreis, die sagen, okay, kommt gerne im Juni zu uns, weil das ist ja alles andere als gesichert in den letzten Jahren gewesen. Also ist ein anderer Weg. Wo wir schon mal bei Rennen in Deutschland sind. Es gibt ja den großen, großen Traum, mit unseren Straßen in Deutschland die größtmögliche Radsportbühne zu betreten, den Grand Départ der Tour de France nach Deutschland zu holen. Pläne gibt es in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und auch in Berlin, wie wir jetzt gehört haben. Denn Tourdirektor Christian Prudhomme hat ja im Sportschau-Interview eigentlich sehr deutlich gemacht, also die Idee, die deutsche Wiedervereinigung, das Europa, das zusammengewachsen ist, die deutsch-französische Freundschaft in den Mittelpunkt zu stellen, ist ein guter Ansatz. Aber erstens verbinden wir die Wiedervereinigung nicht mit dem Tag der deutschen Einheit 1990, sondern mit dem Mauerfall. Das wäre dann also 40 Jahre nach 89, nämlich 2029. Und vor allem verbinden wir das Ganze auch nicht nur mit Leipzig und Dresden, sondern mit Berlin. Und ich kann den Gedanken schon nachvollziehen. Und nach allem, was man so gehört hat, sind die Veranstalter oder diejenigen, die jetzt da die Idee haben und das planen, natürlich auch auf den Trichter gekommen, okay, ohne Berlin würde es nicht gehen, wir holen Berlin da rein. So, das ist der Stand, was man so gehört hat. Welche Informationen habt ihr und wie schätzt ihr aktuell die Chancen ein?
Jo, fange ich mal an. Also es geht tatsächlich um das Jahr. Wenn man alles so richtig interpretiert, stehen diesbezüglich die Chancen richtig gut. Wenn es Deutschland nicht verbaselt und wenn es finanziert werden kann, ist schon mal ganz gut, dass auch der Bundeskanzler sich da geäußert hat und gesagt hat, gern. Das hilft schon mal, auch für die Wahrnehmung, das den Franzosen gegenüber klarzumachen, wir wollen das, weil die es auch wollen zwischen 28 und 30, Stichwort Luxemburg, das wird sicherlich 28 über die Bühne gehen, ist auch noch nicht offiziell. Stichwort Tschechien mit Skoda, muss ich ja piep piep Sponsor, aber es ist schlicht und ergreifend natürlich eine Hausmacht bei der Tour de France. Und mit Slowenien, Stichwort Pogacar, der dann irgendwann auch mal aufgehört hat und bis dahin soll es dann möglich auch nach Slowenien kommen. Da ist dann eher das Finanzierungsproblem. Und in diesem Dunstkreis bewegt sich eben auch Deutschland als starker Markt. Und Deutschland wäre auch mal wieder dran, wenn man sich alleine überlegt, wie oft das jetzt in Spanien war oder in welch kurze Abfolge. In diesem Jahr Barcelona und es ist noch nicht lange her, dass wir in Bilbao waren, nämlich 3 Jahre. Und die große Frage ist, wie man das jetzt irgendwie organisiert. Weil es gibt natürlich eine deutsche Sicht der Dinge. Die deutsche Sicht der Dinge ist diese Wiedervereinigung. Ganz starke Symbole ist natürlich Leipzig. Natürlich gibt es dann auch Begehren der ostdeutschen Bundesländer, dass möglich alle da irgendwas in Krümel abbekommen, wenn es denn schon gemacht wird. Und es gibt das Verlangen von Frankreich, es durch Berlin führen zu lassen. Also es gäbe natürlich auch mit den Tschechen zusammen die Variante Prag, Dresden, Berlin. Ist vielleicht jetzt ein bisschen abenteuerlich von der Streckenlänge. Dresden-Berlin ist, wir können ja nicht über die A13 fahren. Das ist vielleicht ein bisschen lang. Aber vielleicht gibt's dann Dresden-Leipzig, Leipzig-Berlin. Aber das geht halt nicht 29. Und da kommen jetzt schon die kleinen Probleme im Kleingedruckten. 2029 im Juni, Juli wird eine Fußball-Europameisterschaft der Frauen in Deutschland stattfinden mit dem Spielort Leipzig. Wir kennen die Verträge der UEFA, die auch verhindert hat, dass der Tourstart 21 in Kopenhagen über die Bühne gehen konnte. Die mussten dann ein Jahr später erst oder durften ein Jahr später erst ran. Leipzig wäre 29 ausgeschlossen. Das heißt, das geht schon mal nicht. Und dieses gesamte Puzzle jetzt zusammenzufinden mit den Franzosen, das ist sehr spannend. Die deutsche Crew, zu der ja inzwischen auch Marcel Kittel gehört als Gesicht dieser Bewerbung, das finde ich richtig gut, wird jetzt in den nächsten Wochen hier in Frankreich vorsprechen. Wir haben einen offiziellen Termin bei der ASO und dann glaube ich, sehen wir weiter. Aber das Gute daran ist, dass es jetzt um das Feintunen geht und nicht mehr darum, das ist eigentlich absurd, weil nicht finanzierbar, sondern tatsächlich der Teppich von französischer Seite ausgerollt ist und Deutschland muss jetzt irgendwie nur drüber schreiten und das möglichst mit einem sehr geschickten Konzept. Aber ich hoffe, dass sich da kluge Köpfe finden, die das gerade ausbaldowern.
Ich möchte da anschließen. Es ist genau der Punkt. Feintuning. Ich habe das Gefühl, das ist vorangeschritten ist und dass es das Interesse der ASO trifft. Man darf auch nicht vergessen, 1987 beim Tour de France Start in West-Berlin, damals ja noch vor Mauerfall, war es durchaus auch die Initiative der Organisatoren, ja, nach Berlin zu gehen. Das war ja damals der Anlass, 750-Jahr-Feier der Stadt Berlin. Ich glaube, daran erinnert man sich durchaus auch, dass die Initiative auch aus Frankreich kam, in den französischen Sektor beispielsweise zu fahren. Ich bin gerade auch so ein bisschen dabei, Kontakte zu knüpfen. Es ist ja dann 2027, 40 Jahre her, um daran zu erinnern, auch zu damaligen Teilnehmern, wie kam das eigentlich alles an, in dieser geteilten Stadt zu fahren? Ich finde es ein unglaublich spannendes Thema und mein Gefühl ist, und das schließt an Holger an, es trifft auch den Geschmack der französischen Organisatoren. Ich kann mir das sehr gut vorstellen und die Gesichter sind wichtig. Marcel, du hast es angesprochen, ist einer, der da wirklich vorangehen kann, auch durch seine Eloquenz und so weiter. Das wäre ein richtig guter Vertreter, um diese Sache voranzutreiben.
Ich gebe euch in allem recht und ich, also was mich tatsächlich von Anfang an so ein bisschen gewundert hat bei der deutschen Initiative, dass da Berlin keine Rolle gespielt hat, zumindest offiziell nicht, weil ich bin da bei den Franzosen. Natürlich fand diese friedliche Revolution, die ein Riesengeschenk war für uns, für ganz Europa, letztlich für die ganze Welt, zu einem großen Teil in Leipzig an. Natürlich ist das ein ganz wichtiger Schauplatz gewesen und trotzdem verbindet, glaube ich, die Welt diesen Mauerfall eben mit der Mauer in Berlin und die Vorstellung, ich sag mal, den neutralen Staat an der East Side Gallery langführen zu lassen, vielleicht raus aus Berlin und dann mit dem Zielsprint vom Brandenburger Tor. Was wären das für Bilder? Was wäre das auch für eine Botschaft in der heutigen Zeit, in der wir wieder sagen müssen, es ist nicht selbstverständlich, dass wir im Frieden leben, dass wir ein vereintes Europa haben. Das wäre, glaube ich, eine Riesengelegenheit für die Franzosen, aber auch für uns Deutsche, da uns von einer sehr guten Seite zu zeigen. Und deswegen glaube ich, dass es auch nur mit Berlin geht und ich habe das Gefühl, dass es angekommen ist und ich sehe auch die Chancen, also das ist natürlich jetzt, wir können es ja wirklich selber gar nicht seriös beurteilen, weil wir nicht genau wissen, was hinter den Kulissen besprochen wird, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese Idee gute Chancen hätte, den Zuschlag zu bekommen.
Besser kann man es nicht sagen.
Ja.
Das war druckreif. Das ist das Bewerbungsschreiben. Einmal abtippen bitte und ab die Post.
Ja. Und das wäre jetzt auch das Schlusswort für diese Folge, wenn ihr damit einverstanden seid.
Es ist nicht zu toppen.
Ja, wir werden das Thema vertiefen, können wir sagen. Also wir haben das auf dem Schirm, wir wollen da nochmal in die Tiefe gehen, auch mit Verantwortlichen sprechen. Das machen wir irgendwie in diesem Frühjahr im Tourfunk. Also zumindest bemühen wir uns drum und hoffen, dass wir da euch noch einen besseren Einblick geben können. Und dann seid ihr natürlich gerne wieder dabei im Tourfunk. Wie ihr wisst, wir erscheinen während der Tour jeden Tag. Vorher und hinterher, so oft es geht, so peilen wir mal an, so alle zwei Wochen. Hängt auch ein bisschen immer davon ab, welche Themen es gibt, welche Rennen stattfinden. Und wie ich schon angedeutet habe, wir versuchen auch wieder was Besonderes auf die Beine zu stellen in diesem Jahr. Können dazu jetzt aber logischerweise auch noch nicht viel sagen. Aber es freut uns sehr, dass ihr dabei wart in dieser ersten Folge. Empfehlt uns gerne weiter, abonniert uns, dann verpasst ihr keine Folge. Schreibt uns gerne an tourfunk@sportschau.de. Und von Holger müssen wir jetzt noch wissen, was steht bei dir die nächsten Tage noch an? Wie sieht dein Plan aus bei den Olympischen Spielen?
Schnell laufen. Es sind noch 12 von 14 Entscheidungen offen. Stand jetzt.
Und wie viele niederländische Siege gibt es bei diesen 12 Entscheidungen?
2.
Ah, guck mal. Haben die Deutschen eine Chance?
Und wieder. Also auf Siege nicht. Sie haben 5 entfernte Medaillenchancen, weil sie im Gesamtweltcup in diesen 5 Disziplinen 4., 5., 6. waren. Da muss dann schon ein bisschen was zusammenkommen, aber es ist bei weitem nicht mehr so aussichtslos, wie das 2018 und 2022 bei Winterspielen war. Aber es gibt keine niederländische Dominanz mehr. Also wir haben 2 Entscheidungen gehabt am Wochenende auf den Langstrecken, ihre Lieblingsdistanzen. Bei den Frauen war die beste Niederländerin 4., bei den Männern der beste Niederländer 7. Also das war einmal mit der niederländischen Dominanz.
Gut, dann dir und den Kolleginnen und Kollegen eine tolle Zeit. Ich nehme an, ich spreche für alle, wir verfolgen das sehr intensiv. Flo, dir auch. Du hast ja dein erstes Highlight in diesem Winter schon in Dänemark gehabt und lief ja auch nicht so schlecht, ne?
Nö, hat richtig Spaß gemacht und irgendjemand muss ja zu Hause bleiben und Fußball-Bundesliga machen. Ich habe am Wochenende Frankfurt gegen Gladbach, die Alten, wenn Sie erinnern, das waren damals die großen Freistoßduelle zwischen Nickel und Bonhoff. Ja, da werde ich vielleicht doch mal dran erinnern.
Ja, und ich glaube, die Sehnsucht in Frankfurt ist auch groß nach einem Sieg. Gab's ja auch nicht mehr so, auch lange nicht mehr jetzt. Also
Schwarz-Weiß-Zeiten ist ein bisschen.
Ja. Ja, euch danke fürs Mitmachen und bis bald und liebe Grüße in die Republik. Ich hoffe, ihr habt freie Straßen, kein Eis mehr, kein Schnee mehr, um eure Radtouren hinter euch zu bringen und bleibt uns gerne treu. Bis zum nächsten Mal.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.